im Philipperbrief, den der Apostel Paulus gerichtet hat an eine kleine Gemeinde in der Stadt Philippi, erfahren wir, wie ein gefangener Missionar, ein Seelsorger, Gläubige, die im Freien leben, denen es eigentlich gut gehen müsste, aber wie er sie tröstet und aufrichtet und ihnen Wegweisung gibt für ihr Leben dort draußen. Ein Gefangener tröstet, richtet auf Menschen im Freien. Wie kommt er dazu? Er hat ja jeden Grund, niedergeschlagen zu sein. Einmal ist er in einer Fessel, wohl gebunden an einen Soldaten, ein Gefangener Roms. Die Lösung für dieses Problem, dass er in der Freude bleibt und nicht niedergeschlagen wird, nicht niedergeschlagen ist, nicht down ist, wie man zu gutem Deutsch sagt. Das Geheimnis ist das, dass er auf den Herrn blickt und weiß, dass seine Gefangenschaft eine Gefangenschaft des Herrn ist. Er ist des Herrn Gefangener. Er hat ihn geführt. Er könnte auch deswegen niedergeschlagen sein, weil es Brüder in der Reihe der Verkündiger gab, die sich gegen ihn stellten, anstatt zu ihm zu stehen. Wie sie das machten, weiß ich nicht, aber sie erhofften, seine Lage noch zu erschweren. Und er litt darunter, denn er war ein Mann, der seine Brüder liebte. Er liebte seine Mitarbeiter. Und wenn sie noch recht jung waren, hat er sie gebraucht. Er hat sie ermutigt. Er hat ihnen zugesprochen. Timotheus, ein sehr junger Mitarbeiter, dem hat er Verantwortung anvertraut, weil er Zutrauen zu ihm hatte. Und jetzt stellen sich Brüder gegen ihn. Darunter leidet er. Aber sein Blick ist nicht letztlich auf die Brüder gerichtet, sondern auf den Herrn aller Verkündigung und Verkündiger. Das bewahrt uns. Habt ihr Schwierigkeit mit Mitchristen? Schaut nicht auf die Christen, die Schwierigkeiten bereiten. Von denen gibt es genug. Schauen wir auf den Herrn, gegen den wir nichts vorzubringen haben. Der ist nur gut und alle seine Wege sind gerecht und richtig. Wenn das Auge auf ihn gerichtet bleibt, können wir auch in solchen Schwierigkeiten bewahrt bleiben vor sündigen Gedanken und Taten. Zum Dritten gab es selbst unter seinen Mitarbeitern solche unter den engsten Mitarbeitern. Nicht alle Verkündiger waren seine Mitarbeiter, aber er hatte eine Reihe. Es waren wohl 12, die besonders zu seinem Mitarbeiterkreis zählten. Und von diesen Mitarbeitern konnte er nur von einem sagen, dass er wirklich nur das suchte, danach trachtete, was des Herrn war. Es ist leider so, dass wir, die wir versuchen, ein Zeugnis für Jesus zu sein, nicht nur seine Ehre suchen, sondern allzu oft auch eigenes. Uns passt zum Beispiel die Luft nicht. Als ich in Charkow chauffiert wurde, von einem Ort zum anderen, zur Gemeinde zum Beispiel, und dann wieder zurück zum Platz, wo wir untergebracht waren, fand das statt, in etwa im November, glaube ich, war es, in einem Auto, in dem die Heizung versagte. Das heißt, sie versagte nicht ganz. Entweder sie war eingeschaltet oder sie war nicht eingeschaltet. Es gab nur eine Temperatur per Schaltung. Wenn sie nicht eingeschaltet war, verständlicherweise wurde das Auto kalt. War sie eingeschaltet, dann gab es nur eine Temperatur, heiß, warm. Wie sollte man sich jetzt anziehen? Man wusste nicht, welche Temperatur jetzt vorherrschen würde. Aber darauf kommt es nicht drauf an. Meine Sache ist es, das Wort Gottes zu verkünden. Das habe ich auch gemacht. Ich brauche nicht stehen zu bleiben bei diesen körperlichen Problemen. Ich bin krank nach Hause gekommen, sodass ich fast nicht aufrecht stehen konnte. Aber das macht nichts. Wir suchen nicht das Unsere. Wir suchen nicht unser Leben. Wir haben ja unser Leben dem Herrn hingegeben. Und unser Herr hat ein vollkommenes Recht, mit diesem Körper zu machen, was er will. Er kann ihn aufrechterhalten. Er kann ihn beugen. Er kann ihn in die Horizontale schicken. Er kann machen, was er will. Er braucht diesen Körper letztlich nicht. Er gebraucht ihn. Aber er ist nicht angewiesen darauf. Und zu seiner Zeit, wie wir eben gesungen haben, kommen wir ans Ziel und dann kommt der Lohn. Auch das ist lauter Gnade, denn er hat uns an dieses Ziel gebracht. Also, wir schauen nicht auf das eigene. Wir suchen nicht das eigene. Es gibt so viel Gelegenheit, die eigenen Vorteile in den Vordergrund zu stellen. Ich ziehe dieses vor. So oft werde ich gefragt am Tisch, was mögen Sie denn? Das ist mir egal. Ich bin nicht so aufgewachsen. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich bin verlegen. Ich bin in eine Enge getrieben, wenn ich wählen soll. Was soll ich essen? Ich bin erzogen, zu essen und zu trinken, was mir vorgelegt ist. Ich bin dankbar dafür. Andererseits muss man auch mit Paulus lernen, mit voller Kasse zu leben, mit einem gedeckten Tisch. Und dann ist man gezwungen zu leben. Man kann schon immerhin nicht alles essen. Ja. Auch das muss gelernt werden, mit der Fülle zu leben, sowohl wie mit der Leere. Das hatten nicht alle Mitarbeiter des Paulus gelernt. Er hatte es gelernt. Und sein junger Bruder Timotheus, der hatte es gelernt. Und von ihm kann er dieses Zeugnis ausgeben. Hier ist ein Bruder, der ähnelt dem Herrn Jesus. Es gab noch andere Probleme. Aber Paulus war nicht niedergeschlagen. Er kannte seinen Herrn und er freute sich im Herrn und am Herrn. Und so war er imstande, andere zu trösten, andere aufzurichten, die aus weniger guten Gründen wirklich niedergeschlagen waren und Probleme hatten, nicht nur mit sich selbst, nicht nur mit ihren Umständen, sondern auch miteinander. Paulus hat das alles gelernt, kennengelernt und die Gnade des Herrn genügte für alle diese Anforderungen. Dieser Brief des Paulus an die Philipper ist ein sehr einfacher Brief. Er gehört zu den einfachsten. Er ist wie ein Brief eines Freundes an Freunde. Nicht hochtheologisch, obwohl es sehr tiefe Wahrheiten in ihm gibt. Sehr einfach aufzuteilen. Er hat eine sehr einfache Form. Es wechseln sich zwei Themen ab. Einmal hat es Persönliches, persönliche Gedanken seinerseits, von Seiten der Philipper, mit denen er sich beschäftigt. Das sind persönliche Angelegenheiten. So beginnt er. Es sind aber geistliche persönliche Angelegenheiten. Und dann wechselt er über auf Aufforderungen, Aufrufe. Zuerst erzählt er, und dann bittet er. Und dann erzählt er wieder und dann ruft er wieder auf. Und dann erzählt er und ruft wieder auf. Diese zwei Arten von Schreiben wechseln sich ab. Und wenn man diese Stellen erkennt, wo die sich ablösen, dann kann man den Brief vielleicht etwas besser verstehen. Also nehmen wir zuerst den persönlichen Teil, mit dem er beginnt. Und den haben wir in den Versen 1 bis 26 in Kapitel 1. Und dieser Teil, in dem es um persönliche Angelegenheiten geht, beginnt mit einem Gruß. Das war so üblich. Nicht alle Briefe des Neuen Testamentes beginnen mit einem Gruß. Es gibt solche, zum Beispiel der Hebräerbrief oder der erste Johannesbrief. Da steigt man einfach direkt ein in die Sache, in die Materie. Aber in den meisten Briefen nimmt der Schreiber sich Zeit, die Lesenden zu grüßen, auf eine besondere Art. Zum Teil ist das die übliche Art jener Zeit, zum Teil aber ist sie eine neue, eine christliche, eine neue Art des Umgehens miteinander. Zum Beispiel nimmt Paulus zwei Grüße aus seiner Welt, aus seinem Leben. Paulus ist einmal Jude und zum anderen ist er auch Grieche, der Sprache nach Griechisch. Der Bürgerschaft ist er Römer, aber vielleicht spricht er Latein, ich weiß nicht. Aber kulturell gehört er zu zwei Sprachgebieten, dem Judentum und dem Griechentum. Das Griechentum war damals die Kultur der zivilisierten Welt. Dort hatte es einen Gruß, der übersetzt werden kann, freut euch. Aber es ist ein Wort, das griechische Wort für Freude ist verwandt mit dem Wort für Gnade. Chara, Freude, das andere Wort für Gnade. Die zwei gehören zusammen. Gnade ist nämlich das, was erfreut, das, was erhebt, das, was den Geist erhebt, das, was froh macht, froh stimmt. Also, diesen Gruß, den man üblicherweise, den nimmt Paulus und verwandelt ihn, füllt ihn neu mit Evangelium, und grüßt in seinen Briefen seine Geschwister im Herrn Jesus. Gnade sei euer Teil, sei euch zuteil, sei mit euch. Dann gibt es einen anderen Gruß, den er auch gern gebraucht. Und das ist der Gruß Shalom. Er übersetzt ihn ins Griechische. Das ist der Gruß im Griechischen, von dem unser deutscher Name Irene herkommt, Friede. Dieser Gruß wird im Deutschen mit Friede übersetzt, Friede sei mit euch. Und diese zwei Grüße werden neu gefüllt und als Grüße von Gott an die Menschen, an seine Kinder gebraucht. Die gehören zusammen, aber in einer bestimmten Reihenfolge. Paulus gebraucht nicht zuerst den hebräischen Gruß, das wäre seine Muttersprache gewesen. Shalom, er sprach ja Hebräisch von Kind auf. Griechisch mit der Umwelt, er kam ja von Tarsus in Kilikien. Aber er gebraucht zuerst den griechischen Gruß. Das hat seine Bewandtnis. Wenn wir von Gott gegrüßt werden, dann ist das immer zuerst in unserem Leben mit Gnade, nicht mit Frieden. Denn wir sind ja im Krieg mit Gott. Wir stehen auf Kriegsfuß. Wir kommen auf die Welt mit dem Rücken Gott zugewandt. Wir sind seine Feinde. Wir sind keine Christen, so wie wir vom Mutterleib kommen. Wir sind Heiden. Und wenn wir jetzt mit Gott versöhnt werden sollen, in eine Freundschaftsbeziehung zu ihm kommen sollen, dann unternimmt Gott den ersten Schritt. Er tut den ersten Schritt und kommt uns entgegen und ruft uns. Wir haben ihm den Rücken zugewandt, wie Adam und Eva, als sie in Sünde fielen. Aber Gott geht uns nach, genau wie damals, und ruft Adam, was im Grunde Mensch heißt. Wo bist du? Weißt du das? Nee, wir wissen es nicht. Wir sind ja verirrt. Aber er weiß, wo er uns hinbringen will. Und mit diesem Ruf, wo bist du, erinnert er uns an die Heimat, von der wir gesungen haben. Es ist ein Vakuum in uns. Und um uns her, wir sind nicht zu Hause, wir sind draußen. Wir sind weg von Gott. Und er ruft uns in seine Geborgenheit. Aber damit das stattfinden kann, dass wir in seine Nähe geraten, ohne in Flammen aufzugehen, ohne zerstört zu werden durch seine Heiligkeit, braucht es die Gnade, die Vergebung. Gnade kommt in verschiedener Form zu uns von Gott. Sie entsteht in seiner Liebe. Gnade ist eine Form von Liebe. Und wenn Gott in seiner Liebe uns gnädig ist, dann ist das zuallererst in Form von Vergebung. Und wenn die Vergebung da ist und wir rein sind und nichts mehr zwischen uns und Gott, dann erfahren wir immer noch Gnade. Jesus zum Beispiel erfuhr auch Gnade, aber er war kein Sünder, er brauchte nie Vergebung. Aber er brauchte Gnade, denn Gnade ist zum Zweiten die Kraft, die die Liebe gern schenkt. Zu Paulus sagt Jesus einmal, es genügt dir meine Gnade, denn die Begründung, jetzt kommt es, warum genügt uns die Gnade Jesu? Weil seine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. Weil Gnade Kraft ist. Die Gnade ist die Kraft, die uns genügt. Gnade ist Liebe und Kraft in einem. Wenn wir um Gnade beten für einen Abend wie diesen oder für unsere Arbeit oder in einer Prüfung, in einer Krankheit, dann bitten wir nicht nur um den Frieden oder um Versöhnung. Die brauchen wir unter Umständen. Wenn man krank ist, kann es ja eine Züchtigung sein, damit wir wieder nach Hause kommen. Aber nicht alle Krankheit war deswegen, sondern sie kommt nicht, weil wir gesündigt hatten, sondern damit wir nicht in Zukunft sündigen, damit wir bewahrt bleiben davor. Aber dazu braucht es liebende Kraft. Und so bitten wir um diese. Wir haben nicht gesündigt, aber wir wollen es auch nicht. Wir wollen ja nicht murren, wenn wir krank sind oder wenn wir einen Unfall erlebt haben oder wenn wir einen Kranken zu bedienen haben. Das ist vielleicht schwerer manchmal, als krank zu sein. Alles das braucht seine Gnade. Und die will erbeten sein, für sich selbst und für andere. Paulus erbittet sie für alle seine Leser. Gnade sei euch zuteil. Wo Sünde vorliegt, dann möge der Herr bald Buße und Vergebung schenken. Und wo es gut geht und ihr gesund seid, dann mögt ihr doch die Gnade als liebende Hilfe Gottes erfahren. Schön, nicht wahr? Und dann kommt der Friede. Wo die Vergebung kommt, da zieht sie den Frieden nach sich. Da ist Shalom. Aber Shalom ist nicht nur das Ausbleiben von Zwistigkeiten und Auseinandersetzung, negativer Auseinandersetzung, Krieg, Zank. Friede ist nicht nur das, diese Stille, Funkstille zwischen Feinden. Nee. Friede im Alten Testament ist Wohlergehen. Luther übersetzt in seiner deutschen Übersetzung im Alten Testament, wenn er das Hebräische verdeutscht. Er sagt nicht Friede, den Friedensgruß, wenn er manchen grüßt. Man hätte ja übersetzen können Shalom, das wäre überhaupt nicht übersetzt, aber deutsch ausgesprochen. Er hätte auch Friede sei mit dir schreiben können, aber das tut er nicht. Er schreibt, geht es dir wohl? Und das ist eine gute Übersetzung. Oder ich wünsche, dass es dir wohl geht. Friede im Alten Testament ist das Gedeihen in dem Raum, in dem kein Zank herrscht. 1954 kamen wir nach Holland aus Amerika. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Bruder eine Reise zu machen. Bedenken wir, 1954 war es erst 9 Jahre seit Ende des Krieges. Und es lag noch sehr viel in Trümmern in Deutschland. Es brauchte nicht lange, nur einige Kilometer, und so waren wir aus Holland nach Deutschland gekommen. Und da sahen wir wieder die Trümmer. Ich hatte sie während des Krieges gesehen als Soldat, sah sie jetzt wieder. Wir fuhren von einer Station zur anderen, besuchten Kollegen und Christen und kamen dann mit der Zeit in die Schweiz. Und welch ein anderes Bild. Dort war ja der Krieg nicht gewesen. Höchstens eine Bombe hier und da, aus Versehen vielleicht. Aber sonst war die Schweiz verschont geblieben. Da schaue ich aus dem Fenster, es war ja der Passagier, konnte mir das leisten, und sehe den Rasen nebst der Straße. Ich sehe die heilen Häuser, fast neu angestrichen. Keine Trümmer, keine Granatenschläge durch die Wände, durch die Mauern. Alles heil. Das hat einen beeindruckt. Und dann dachte ich, ja, so sieht der Friede aus. Es kann gedeihen, wenn der Friede herrscht. Dann fuhren wir durch die Schweiz und kamen nach Österreich. Und da hatten wir wieder das andere Bild. Wenn Friede in die Seele einkehrt, dann ist das nicht nur das Aufhören unseres Krieges mit Gott. Und jetzt dürfen wir ruhen. Nein, jetzt fängt die Arbeit an. Und durch die Gnade Gottes, die ja vorangeht, darf es im Raum des Friedens gedeihen. Alles darf wachsen, was Gott sät. Es darf dort prosperieren. Das ist der Friede. Und auch wir brauchen diesen Frieden. Nicht nur die Vergebung, die Versöhnung. Immer wieder brauchen wir sie. Aber wir brauchen die Gnade, damit wir Frucht tragen, damit wir ein Baum sind, an dem die Früchte gern tief hängen, weil es so viel Frucht hat. Wir brauchen dieses Wohlergehen. Und wie schön ist es, in eine Gemeinde zu kommen, wo es ersichtlich ist. Hier ist die Gnade am Werk. Hier ist geistliches Wohlergehen. Hier strahlt einer nach dem anderen das Wesen des Herrn aus. Ob jung oder alt, es ist zuchtvolles Benehmen, Wärme da, Liebe, Freundlichkeit. Nichts Heuchlerisches, echtes Himmlisches. Das gibt es. Immer wieder sieht man natürlich die Flecken dazwischen. Es gibt nicht die vollkommene Gemeinde. Psalm 1 wird sie einmal geben, wenn der Herr kommt. Eines Tages, ja, Aber jetzt sehen wir stückweise Gott am Werk, auch in der Gnade, auch im Frieden. Aber man sieht es. Und ich bete immer wieder, dass ich das Vorrecht haben mag, um mich her die Gnade Gottes am Werk zu sehen. Das begehre ich so sehr. Das ist so schön, einem Menschen zu begegnen, indem man erkennt, hier ist der Herr am Werk gewesen. Das ist das Gebet des Apostels Paulus für die Philipper. Es ist ein Gebet in der dritten Person. Das ist eine grammatische Form. Was ist die erste Person? Die erste Person in der deutschen Grammatik ist ich. Ich ist die erste Person. Und wenn ich dann du sage in einem Satz, oder es ist ein Befehl oder ein Begehren, darf ich um die Butter bitten, dann spreche ich jemanden an. Und das ist die zweite Person, die angesprochen wird. Und die dritte Person in der Grammatik sind die anderen, über die man spricht. Das sind die sie, er, es und so weiter. Und hier haben wir ein Gebet, das normalerweise ja zu Gott gesprochen wird, nicht wahr? Vater im Himmel, lass deinen Willen geschehen und so weiter. Oder gib du bitte Gnade und Frieden. Das tut Paulus nicht so, sondern er spricht die Philipper an. Aber indem er die Philipper in der zweiten Person anspricht, betet er mit diesen Worten, sodass in Gedanken ein Gebet an Gott gerichtet ist. Gott gebe euch, so kann man den Gruß übersetzen, Gott gebe euch Gnade und Frieden. Ein Gebet in der dritten Person. Es gibt viele Christen, die auch so ihre Briefe schreiben. Sie beginnen mit einem solchen Gruß. Als ich jünger war, pflegte man das zu tun. Man begann mit einem Gnadenwunsch oder mit einem Friedenswunsch. Und dann ging man über zu dem, worüber man schreiben wollte. Das ist eine schöne Sitte. Man darf beten, während man zu anderen spricht. Ich kann jetzt beten zu meinem Herrn, während ich zu euch spreche. Und ihr könnt beten zu eurem Herrn oder zu unserem Herrn, während ihr zuhört. Das ist alles möglich. Das lehrt uns die Heilige Schrift. Auch in diesem Gruß. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vom Heiligen Geist wird normalerweise nicht in einem solchen Gruß gesprochen. Genau warum das geschehen ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, es ist so, weil der Heilige Geist Gott in uns ist. Und das ginge uns etwas nahe. Und wir könnten da Verwechslungen vornehmen. Es bleibt etwas sachlicher, etwas objektiver, wenn man von Gott in der dritten Person spricht oder du im Gebet und so weiter. Dann ist er da und wir hier. Der Heilige Geist wohnt in uns. Aber wir sprechen nicht zum Heiligen Geist in uns. Das vermeidet die Schrift. Sollten wir auch vermeiden. Etwas anderes ist es, wenn wir den Heiligen Geist einschließen, wenn wir über die Dreieinigkeit sprechen. Das bleibt dann noch mehr objektiv. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dürfen wir auch im Gebet so sagen. Dabei denken wir nicht an den Heiligen Geist in uns, sondern an den Heiligen Geist als Gott. Ich hoffe es wenigstens. Aber den Heiligen Geist direkt anzusprechen, nur ihn, das ist für die Schrift ungewohnt. Ich weiß, dass es heute üblich ist, in einigen Liedern und in einigen Kreisen, auch im mündlichen Gebet, aber es ist nicht empfehlenswert. Und es ist auch allzu oft begleitet von anderen Auffassungen, die irrig sind. Eine solche Sitte geht eher Hand in Hand mit der Irrlehre. Kommen wir zurück zu unserem Text. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, dem Vater. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir Gott so ansprechen dürfen oder von ihm so reden dürfen. Das geschieht ist erst möglich gemacht dadurch, dass wir Jesus kennengelernt haben. Er ist der Vater von Jesus. Und Jesus haben wir kennengelernt als unseren Erlöser. Er heißt ja auch Gott rettet oder der Herr rettet. Genauer, Jahwe ist Rettung oder Jahwe rettet. Aber normalerweise sagen wir, wenn wir den Namen Jahwe antreffen, der Herr. Manchmal groß geschrieben, mit großem H und großem E oder ganz groß geschrieben. Groß H, groß E, groß R, groß R. Wenn er so vorkommt, dann steckt im Hebräischen dort der vierbuchstabige Name Gottes, den wir normalerweise als Jahwe zum Ausdruck bringen. Dieser Gott ist unsere Hilfe und dieser Gott ist unser Vater geworden in Christus Jesus, der auch Jahwe genannt wird. Er ist unser Retter. Und als wir Jesus kennenlernten und er unser Herr und Meister wurde, dann wurden wir, was der Bruder Ackermann eben uns erzählt aus dem fünften Buch Mose, Kinder Gottes, Söhne Gottes. Und somit wurde Gott unser Vater. Das ist eine sehr wichtige Stelle in 5. Mose 14. Eine der wichtigsten Stellen für die Identität Israels. Dort ist ein Gedanke, der nicht allzu oft vorkommt im Alten Testament, dass die Kinder Israel Kinder Gottes waren und dass Gott ihr Vater war. Das ist eher eine Seltenheit im Alten Testament. Aber es ist da. Im Grunde vielleicht eher vorbildlich, prophetisch, denn die eigentliche Gotteskindschaft kommt erst mit Jesus, im Neuen Testament also. Wenn er für uns stirbt und dann wieder aufsteht und dann sagt er, geht und erzählt es meinen Brüdern. Der Sohn Gottes wird uns zum Bruder, damit wir seine Brüder werden, und wir einen gemeinsamen Vater haben. Seht, so umständlich ist das. So einen langen Weg hat es gebraucht, bis wir sagen dürfen, Gott, Vater. Nehmen wir das also nicht selbstverständlich, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Und von Jesus Christus, dann müssten wir sagen, Bruder Jesus, ja? Gott ist sein Vater, er ist unser Vater, also sind wir Brüder. Ja, aber wir nennen ihn nicht so. Wir sind nicht Kumpel, sondern für uns ist Jesus unser Herr. Paulus erinnert uns daran, an die Bruderschaft mit Jesus Christus in Römer Kapitel 8. Aber zwischen dem Ältesten in der Familie, Jesus, und den anderen Kindern Gottes ist ein langer Abstand. Wir sind nicht so Brüder, wie wir miteinander Brüder sind. Er ist für uns eher der Herr. Und erst mit der Anerkennung seiner Herrschaft sind wir zu Kindern Gottes geworden. Und das bleibt auch so in der Bewährung. Wenn Jesus Christus nicht mehr dein Herr ist, dann wirst du auch nicht mehr sein Bruder sein. Das Herrsein Jesu ist das Fundament, der Grund, auf dem wir mit Jesus Bruderverwandtschaft haben. Dass wir zur Familie Gottes gehören dürfen. Wenn wir also im Ungehorsam leben, dann geben wir zu verstehen, dass Jesus nicht mehr unser Herr sein soll. Bleiben wir also in guter Beziehung mit unserem Herrn, denn er ist ein liebender Herr, er ist ein Hirte, er ist auch uns ein Vater, er ist uns ein Freund, sagt er. Er ist der beste Herr, den es geben könnte. Also wollen wir ihn lieben und achten als unseren Herrn. Und über ihn haben wir dann diese Verwandtschaft mit seinem Herrn und Vater, mit seinem Gott, Gott Vater im Himmel. So beginnt Paulus seine persönlichen Worte im Philipperbrief. Er geht dann weiter. Wir könnten noch stehen bleiben bei den Grüßenden, Paulus und Timotheus. Darf ich daran erinnern, dass diese zwei Namen nicht davon sprechen, dass beide Schreiber sind des Briefes. Dass der Apostel Paulus der Autor, der Schreiber ist, der Verfasser des Briefes. Das kommt nicht so sehr hier am Anfang zum Ausdruck, nicht deshalb, weil sein Name hier steht, sondern zusammen damit, dass er im Brief zu erkennen gibt, dass er der Schreiber ist. Er sagt dann ich, vielleicht sogar Paulus und so weiter. Wenn diese Namen vorne anstehen in einem Brief, dann gelten sie zunächst als Grüßende. Hier wird die Frage beantwortet, wer grüßt in diesem Brief? Und diese Namen nennt der Apostel und seinen zuerst, weil er der Verfasser ist, Paulus. Und Timotheus ist Mitgrüßender, nicht Mitverfasser des Briefes. Die zwei wohnen offenbar zur Zeit zusammen in Gefangenschaft. Oder vielleicht können wir sagen, dass Timotheus ihn sehr oft besucht, aber er ist da zur rechten Hand für Paulus. Manchmal waren es auch andere da. Paulus und Timotheus grüßen. Und sie grüßen als Sklaven. Douloi im Griechischen. Ein Doulos ist ein Sklave, ein leibeigener Knecht, der 24 Stunden pro Tag einem anderen gehört, ihm eigen ist. Überhaupt nicht über sich selbst zu verfügen hat. Er steht ganz im Schatten seines Herrn. Das hat Paulus erkannt. Das hat Timotheus erkannt. Sie verstehen sich als Leibeigene des Herrn, als Sklaven des Herrn. Und wisst ihr, Brüder und Schwestern, in dem Maße, wie wir als Kinder Gottes uns nicht nur als Kinder Gottes betrachten, sondern auch als seine Dienstknechte, als seine Sklaven, als seine leibeigenen Knechte, in dem Maße kann es auch gesund zugehen unter uns. Das ist kein böses Wort. Die Versklavung an Gott ist das Heilsamste, das uns widerfahren könnte. Das ist die Bindung an unseren Gott, der unser Leben ist. Das ist die Bindung an unser Zuhause, wo wir immer hinkommen wollten. Wir sind gebunden, geknechtet an das Gute, an Gott selbst, der nur Güte ist. Das ist die Sklaverei. Aber sie steht auch im Zeichen des Dienstes. Nicht nur im Zeichen der Gebundenheit. Wir sind Gottes Diener. Und wir stehen ihm zu Diensten. Nicht uns selbst. Junge Menschen, Kinder, wenn ihr ins Leben hineingeht, und je älter man wird, je schneller geht es ins Leben. Wenn ihr überlegt, was ihr machen sollt, dann müsst ihr fleißig beten, denn ihr gehört nicht euch selbst. Keiner von uns darf wählen, was er macht, wo er wohnt, wen er heiratet, wie sein Leben aussieht. Keiner von uns darf das wählen. Als ihr noch drüben in der früheren Sowjetunion wohntet, ob das Kasachstan oder Russland oder Kirgisien oder wo immer das war, hattet ihr kein Recht zu entscheiden, jetzt werden wir nach Deutschland ziehen. Das war nicht eure Sache. Das war die Sache des Herrn. Und wenn ihr nicht darüber gebetet habt und die Gewissheit gehabt habt, dies ist des Herrn Weg für mich, dann überlegt, ob ihr zurückfahren solltet. Das ist ernst. Ich darf nicht wählen, wo ich will. Ich möchte hier leben, in Europa. Ich möchte in der Schweiz weiter gewohnt haben. Aber wenn der Herr uns 99 wieder zurück nach Kanada gebracht hat, dann habe ich dort zu wohnen. Kanada war nach 45 Jahren ein fremdes Land geworden. Ich war Kanada entfremdet. Ich war inzwischen ein Europäer geworden. Ich wohnte in mehreren europäischen Ländern, 3. Ich war nicht Holländer, ich war nicht Deutscher, ich war nicht Schweizer, aber ich fühlte mich hier zu Hause. Ich war viel unterwegs, am meisten wohl in Deutschland. Und ich fühlte mich hier zu Hause und wurde auch als Deutscher aufgefasst. Aber jetzt kam ich nach Kanada. Ich war Kanada entfremdet. Kanada war inzwischen mir ein fremdes Land geworden. Ich kam nicht zu dem Kanada zurück, das ich verlassen hatte. Es waren andere Menschen, es waren andere Gewohnheiten da, es war ein anderer Lebensstil da, es war eine andere Regierung da. Es war eine Gottlosigkeit da. Kanada war ein heidnisches Land geworden. Wir kamen auch nicht in unsere Heimatgemeinde an. Wir kamen in eine fremde Gemeinde. Aber die ist uns zur Heimat geworden. Man fühlt sich dann sehr einsam, bis heute noch. Aber das ist nicht meine Sache, zu entscheiden, wo ich wohne, wo ich bin. Das ist des Herrn Sache zu entscheiden. Er ist der Herr. Er bestimmt, ich bin sein leibeigener Knecht. Und wir dürfen auch nicht wählen, wen wir heiraten. Ich hatte eine gewisse Caroline gern. Ich hatte sie lieben gelernt. Besonders wenn sie betete, fiel sie mir auf. Und dann dachte ich, aha, da kann man weiterdenken. Aber bevor ich zu weit dachte, kam der Herr und fragte, wen liebst du mehr, mich oder die Caroline? Und dann war ich im nördlicheren Teil unserer Provinz in Kanada. Ich war reisender Evangelist. Und da war ein verlassener Stall und eine Hütte irgendwelcher Art. Ich ging auf den Boden, wo ich allein sein durfte. Und dann habe ich es ausgerungen. Nicht des Herrn wegen so sehr. Das heißt, bei ihm war ja kein Problem, sondern bei mir. Und ich wusste, es musste mir klar werden, wen ich mehr liebte. Und ich wusste sehr genau, wenn mir das nicht klar ist und wenn es nicht ehrlich klar ist, dann werde ich nie erfahren, ob das die Frau für mich ist oder nicht. Und so habe ich gerungen. Aber es brauchte nicht allzu lange. Und ich sagte dem Herrn, du bist mir lieber. Was hieß das? Das hieß, den Isaak auf den Altar zu legen. Denn ich wusste, wenn ich das sage, dann kann ich sie verlieren. Denn er bestimmt. Er muss Herr bleiben. Und das habe ich ihm klar gesagt, du bist mir lieber und du darfst bestimmen. Und diesen Kampf habe ich einige Male kämpfen müssen in meinem Leben, in anderen Beziehungen. Ich hatte einmal einen Chef in der Arbeit. Es war eine Missionstätigkeit. Und der Chef war etwas schwierig. Aber ich musste dahin kommen, wo ich sagte, Herr, du darfst diesen Bruder in meinem Leben belassen, solange du willst. Das heißt es, leibeigener Knecht zu sein. Es ist eine ernste Sache, nicht nur für Jesus damals, sondern für jeden von uns, beten zu lernen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht in Resignation, na ja, Herr, dann tu, was du willst. Nee, nicht so. Sondern von ganzem Herzen aus Liebe zu ihm sagen, bitte lass deinen Willen auch wirklich geschehen. Denn das ist das Beste, das geschehen könnte. So wollen wir das Vaterunser beten. Dein Wille geschehe. Stand denn Jesus im Kampf mit Gott? Nee. In Jesus waren zwei Willen, die beide göttlich waren. Beide. Nicht weil Gott verkehrt ist, sondern weil wir verkehrt waren, kam das so. Es ging um die Frage, ob der Mensch gerettet werden soll durch einen stellvertretenden Tod. Bedenken wir einmal, der Wille zum Leben ist Gott geschenkt. Wenn Gott Leben gibt und wir am Leben bleiben wollen, dann hat Gott diesen Willen in uns hineingelegt. Das gehört zum Leben, dass man leben will. Und in Jesus pulsiert das gesündeste Leben, das es je gegeben hat. Aber diesen gesunden Willen gibt er auf. Zugunsten eines neuen, das heißt relativ, es war immer der Plan von Ewigkeit her, aber eines anderen, weil wir von Gott weggegangen waren, brauchte es jetzt einen unnormalen Weg, um uns wieder zurückzubringen. Es war nicht normal, dass Gott sterbe, aber er kam jetzt in Menschengestalt und Jesus sagte, diesen deinen Rettungswillen bin ich bereit zu tun und ich gebe diesen anderen Willen zum Leben auf. Und Brüder und Schwestern, zu diesem Punkt müssen wir immer wieder kommen. Wir werden immer wieder vor dieses Problem gestellt. An dieser Stelle entscheidet sich, ob wir wirklich beten können, dein Reich komme. Das Gebet, dein Reich komme, heißt eigentlich, dein Königreich komme oder deine Königsherrschaft komme. Und es ist mein persönliches Gebet, dass Gottes Königsherrschaft in meinem Leben mehr und mehr komme, sich ausdehne. Dass das der Fall sein möge in meiner Familie, dass in jedem Glied meiner Familie Gottes Königsherrschaft, sein Königsein, sich ausdehne. Und das geht über dieses Gebet, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und dann kann er auch das tägliche Brot und das andere geben. Dann versorgt er auch. Das Vaterunser ist ein organisches Gebet. Aber zurück zum Philipperbrief. Leibeigene Knechte Jesu Christi. Und wem gilt nun der Gruß? Allen Heiligen in Christus Jesus. Ich arbeitete zusammen mit einem Pastor der Freien Evangelischen Gemeinden in Nürnberg. Und er erzählte, er hatte wohl Religionsunterricht gehabt in einer Schule. Und da kommt ein katholisches Mädchen auf ihn zu und sagt, Sie haben doch keine Heiligen in Ihrer Kirche. Wir haben Heiligen in unserer Kirche. Er sagt zu ihr, ja, wir haben auch Heilige. Aber der Unterschied zwischen unserer Kirche und eurer Kirche ist der, unsere Heiligen leben noch, eure sind gestorben. Schön, nicht wahr? Natürlich, die verstorbenen Gotteskinder sind auch Heilige, aber sie sind dort, weil sie hier schon Heilige wurden. Heilig ist ein Beziehungswort, nicht so sehr ein Wesenswort. Das versteht man vielleicht nicht sofort. Wesen heißt das, was man ist. Man ist nicht heilig. Die Sünde ist immer noch in uns und will uns in Versuchung bringen. Wir sind nicht dem Wesen nach heilig. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich. Er nennt sich nicht im Wesen Kind Gottes. Wieso kann er sich aber Kind Gottes nennen? Weil Christus, der Sohn Gottes, in ihm lebt. Christus lebt in mir. Und das ist sein Christsein. Paulus sagt schreibt an die Korinther, er ist uns zur Heiligkeit, zur Heiligung, glaube ich, heißt es besser, gemacht. Er ist unsere Reinheit. Er ist unsere Erlösung. Er ist unser Heil. Heiligung heißt Zuordnung, ist ein Beziehungswort. Heilig war etwas im Alten Testament, ein Ort oder eine Frau oder ein Metall. Wenn es von persönlichem Gebrauch übergetragen wurde in die Hände eines anderen, eine ganze Stadt konnte Luther übersetzt, glaube ich, in den Bann, aber das im Hebräischen ist dort das Wort für Heiligung. Die Stadt wurde Gott geheiligt. Und nachdem man sie abgegeben hatte an Gott, die Israeliten in dem Vormarsch nach Kanaan, hätten sie ja für sich selbst gebrauchen können. Aber Gott sagt, nein, die gehört mir, die Stadt. Wenn ihr sie erobert, dann gehört sie mir, heiligt sie mir. Und dann konnte Gott entscheiden, ob sie zerstört werden sollte oder nicht. Dasselbe mit Häusern oder Bäumen und so weiter. Diese konnten zu Gott zugeordnet werden. Und dann gehörten sie ihm und nicht mehr dem, der früher dafür zuständig war. Wir sind übergegangen aus der Herrschaft Satans in den Herrschaftsbereich Gottes. Und wir sind jetzt ihm zugeordnet. Dadurch aber von der Welt und Satan abgesondert, ihm zugesondert, von dort abgesondert. Nun gilt es, dementsprechend, Paulus sagt, diesem Ruf entsprechend zu leben. Das heißt, sich immer wieder daran zu erinnern, ich gehöre dem Herrn und alles, was ihm fremd ist, sollte auch mir fremd sein. Wenn er nichts mit der Sünde zu tun hat, soll das auch bei mir so der Fall sein. Ich will allem dem zugeordnet sein, das ihm zugeordnet ist. Ich liebe, Herr, dein Haus, dein Volk und so weiter. Ja. Alles, was ihm gehört, das lieben wir. Und was für ihn Fremdterritorium ist, das ist dann auch für mich Fremdterritorium. Das heißt, heilig zu sein. Das ist ein Wort, das mit Beziehung zu tun hat. Und hier sind Menschen, an die Paulus schreibt, in Philippi. Sie sind eine kleine Zahl in dieser größeren Stadt. Und diese sind Gott geheiligt. Paulus hätte dasselbe schreiben können, wie er an die Korinther schrieb, im zweiten Brief dort. Ihr seid ein Brief Gottes. Und es müsste jetzt öffentlich zu lesen sein, wem ihr gehört und was dieser Brief sagt. Wir sollten also geschriebenes Evangelium sein in Wort und Tat. Darüber wollen wir morgen früh mehr hören. Ich denke, wir haben mitbekommen, dass Gottes Wort nur so trieft von himmlischem Wesen. Und es lohnt sich, Geschwister, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht zu schnell lesen. Dass wir immer wieder anhalten und uns fragen, was habe ich da denn gelesen? Was bedeutet das Wort? Was bedeutet der Satzteil? Was bedeutet der ganze Satz? Und dass man sich so erquicken lässt von dem, wovon wir leben. Denn wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Jetzt wollen wir Gelegenheit geben, zu antworten auf Gottes Wort. Gott hat zu uns gesprochen. Zu allen von uns. Und jetzt wollen wir antworten. Und wer das tun möchte, der darf das jetzt, der hat jetzt Gelegenheit dazu. Wir dürfen aufstehen.